Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit Volkswagen Blues von Jacques Poulin, mit Dagmar Fohl. Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und zu Beginn mit einem Buch aus dem Nachbarland Dänemark. In Nykøbing soll noch heute eine latente Deutschenfeindlichkeit vorherrschen, auch eine halbe Ewigkeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mittendrin Knut Romers literarisches alter Ego, das in zugleich todernsten wie bitterkomischen Bildern noch einmal Stationen seiner eigenen Jugend und Kindheit vor diesem Hintergrund beschwört. Peter Henning stellt den Roman vor.
Wie zweideutig und skandalträchtig autofiktionales Schreiben tatsächlich sein kann, das führen anschaulich die beiden bislang vorliegenden Romane des 1960 in Nykøbing auf Falster geborenen dänischen Schriftstellers Knut Romer vor. So entfaltet er sein 2006 erschienenes Debüt »Wer blinzelt, hat Angst vor dem Tod«, einen der größten Literaturskandale der dänischen Nachkriegsliteratur. Wagte Romer, Sohn einer Deutschen, es doch wie kein anderer dänischer Schriftsteller vor ihm, die in seiner Heimat sehr wohl noch vorhandene Deutschenfeindlichkeit offen zu thematisieren, ausgehend vom Zankapfel Schleswig-Holstein, um dessen territoriale Zugehörigkeit lange Zwist herrschte. Bereits hier erwies Romer sich als drastischer und nicht selten sarkastischer Formulierberserker, der vor harten, ins Fleisch schneidenden Wendungen nicht scheut. Was sich vordergründig in Bildern von expressionistischer Wucht als Geschichte seiner scheinbar arg vermaledeiten deutsch-dänischen Kindheit und Jugend abspulte, geriet dem Autor zwischen den Zeilen immer wieder zur Generalabrechnung mit den Eltern, ihrer Geschichte und dem, was das Leben ihm als deren Nachkomme bereithielt. Nun, 14 Jahre später, liegt mit dem Band »Die Kartografie der Hölle« eine Art Fortsetzung des 2006 vollmundig Begonnenen vor. Und erneut geht Roma aufs Ganze – nimmt er im Zuge seiner autofiktionalen Nabelschau Teil 2 doch kein Blatt vor den Mund. Allerdings mit dem Ergebnis, dass man beim Lesen der wild und wüst aneinandergereihten Anekdoten wiederholt den Eindruck hat, einem Erzähler auf Speed zu folgen. Formal ausufernd und ohne jede Rücksichtnahme auf erzähltechnisches Reglement spuckt Roma seine Bilder rauschhaft wie unter Zwang aus. Das entfaltet anfangs einen enormen, niedergangslüsternen Reiz, hat man da noch das Gefühl, einem zu lauschen, der tatsächlich buchstäblich aufs Ganze geht. Zumal Rome, dem sprachmächtigen, passionierten Weltenzertrümmerer, darüber Bilder und Metaphern gelingen, wie man sie in ihrer kühnen, poetischen Unverfrorenheit so kaum je auf Papier gedruckt fand. Auf Dauer aber wirkt das ermüdend. So heißt es einmal mit Blick auf die Mutter in einer Mischung aus melancholischer Rückschau und nachgetragener Liebe.
Mutter tauchte meine Kindheit wie einen glasierten Apfel in alles, was sie liebte. Es reichte für den Rest des Lebens. Ihr Wiegengeschenk war die deutsche Sprache. Alles, was ich bereits auf Dänisch bekommen hatte, wurde mir nochmal geschenkt. Die Straßen, die Wälder und der Schnee. Ich habe das Gefühl, nie älter geworden zu sein, wenn ich ins Kinderzimmer gehe und in den Garten schaue. Es ist ein Fenster mit Trauerrand.
Rigoros entrollt uns der Sprössling einer deutsch-dänischen Familie die in der Rückschau zum Trauma erklärte Geschichte seines Heranwachsens auf der Insel Falster, wo
»die Nächte so dunkel sind, als hätte man dir die Augen ausgestochen«.
So geleitet er uns dem grell und wild aufzuckenden Faden seines Erzählens folgend durch all die erlittenen inneren Dunkelheiten, indem er ruhelos und mit geradezu wollüstig angeschlagenem Selbstzerfleischungston Stationen seiner vermeintlichen Versagerbiografie herunterbetet. Sein erfolglos begonnenes Literaturwissenschaftsstudium, seine sich daraus ergebenden Drogen- und Alkoholexzesse und sein sich schließlich zum veritablen Trauerspiel auswachsendes Dasein als verschuldeter, verwahrloster Student, der am Ende kleinlaut wieder bei den Eltern einzieht und im ehemaligen Kinderzimmer hockend seine Abschlussarbeit durchleidet. Das alles offenbart Roma dem Leser in Form einer exorbitanten Selbstentblößung, ohne Wenn und Aber, verdichtet zu einer grellen Travestie des persönlichen Untergangs.
Ich wollte die Literaturgeschichte der Spasmen schreiben, mit den unfreiwilligen und mechanischen Handlungen als Motiv. Wenn eine Magisterprüfung über Ticks keine Goldmedaille wert war und Aufsehen erregte, wüsste ich auch nicht weiter.
Interessant wird es, wenn Romas sich offenbar von allem Entfremdetes im eigenen Glutkern kochen das Erzähler-Ich ein imaginäres Gegenüber namens M erfindet, in das es seine epileptisch hervorzuckenden Bekenntnisse hineinspricht, wie in ein aufnahmebereites Mikrofon. Dann flirren die Lebensstationen Kopenhagen, Wien und Frankfurt, auf denen R. sein Glück suchte, wie im Flug an uns vorbei. Und ganz nebenbei rasen wir durch ein halbes Jahrhundert noch einmal kurz und heftig beschworene Weltgeschichte von Heinrich Himmler bis zur CIA. Am Ende klappt man das Buch erschlagen zu, berauscht und überfordert von so viel autofiktionalem Seelenstriptease. Dem Erzähler scheint es ähnlich zu gehen, auch wenn er, der Große, immerzu mit seinen Worten in der Weltgeschichte herumleuchtende Unbehauste, am Ende vorsichtig zu äußern wagt.
Vielleicht können wir doch nach Hause kommen, obwohl wir nichts anderes als Schatten sind. Und wenn es auch nur das Bewusstsein der Abwesenheit ist, das alles durch Null dividiert. Ich weiß es nicht, aber zumindest wohne ich wieder auf der Erde. In der Sonne, dem Wind, dem Regen. Die Jahreszeiten sind die einzige Uhr. Die Zeit ist jetzt, solange es dauert und bis die Nacht in meinem Blick überfließt.
Wir wünschen es ihm. Möge er von seinen geistigen Höhenflügen auf die Erde zurückgekehrt, dort eine Zeit lang Ruhe finden, bei Wind und Regen, bis zum nächsten garantierten großen Ausbruch.
Peter Henning über Knut Romer, die Kartografie der Hölle aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg, Insel Verlag Berlin, 556 Seiten, 25 Euro. Jacques Poulain gehört zu jenen Autoren, die durchs Übersetzen zum literarischen Schreiben kamen. Der Franco-Kanadier veröffentlichte insgesamt 14 Romane. In seinem von Jack Kerouac inspirierten Volkswagen Blues durchquert sein alter Ego, der Schriftsteller Jack Waterman, gemeinsam mit einer jungen Frau, einer Halb-Innu, den nordamerikanischen Kontinent. Der Roman wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und gehört mittlerweile zu den Klassikern der franco-kanadischen Literatur. Antje Strubel hat ihn gelesen.
Eines Morgens erwacht der Schriftsteller Jack Waterman in seinem alten Bulli auf dem Campingplatz von Gaspe vom Miauen einer Katze. Im Rückfenster sieht er eine junge Frau vorbeigehen, die kurz darauf zu seiner Reisegefährtin wird. Waterman, um die 40 und geplagt von einer Schreibkrise, ist auf der Suche nach seinem verschwundenen Bruder Theo. Die junge Frau, von der ein Elternteil zur indigenen Bevölkerung gehört und die wegen ihrer langen, dürren Beine die große Heuschrecke genannt wird, beschließt, ihn zu begleiten.
Das Mädchen öffnete die Beifahrertür. Ihr Gesicht war knochig und ihre Haut von dunklem Teint. Die Augen waren ausgesprochen schwarz und ein wenig mandelförmig. Sie trug ein weißes Baumwollkleid.
Die letzte Ansichtskarte des Bruders Theo kam aus Gaspe, einem Ort auf einer Halbinsel im Nordosten Kanadas, die als Wiege Französisch-Amerikas gilt, seit der französische Entdecker Jacques Cartier hier landete. Von hier bricht das ungleiche Paar zur amerikanischen Westküste auf, jedem kleinen Hinweis auf den Bruder folgend. Sie wechseln sich am Steuer ab, erzählen einander Geschichten, während der Kater im Handschuhfach liegt. Sie schlafen in winzigen Zimmern von YMCAs, häufig im Bus, bald auch im selben Bett. Zuerst sind sie noch auf den Pfaden französischer Entdecker unterwegs, später auf den Trails, auf denen die ersten Siedler und die Goldgräber über die Rocky Mountains zur Westküste gelangten, und schließlich auch entlang der wenigen verbliebenen Spuren längst ausgerotteter indigener Völker Amerikas.
Sie kamen an eine Brücke und sahen vor sich einen breiten Wasserlauf mit gelbem, schwerem Wasser. Ohne ein Wort wechseln zu müssen, war ihnen beiden sofort klar, dass es sich um den Mississippi handelte, den Vater der Gewässer. Den Fluss, der Amerika in zwei Hälften teilte und den Norden mit dem Süden verband. Den großen Fluss von Louis Joliet und Pater Marquette, den heiligen Fluss der Indianer, den Fluss der schwarzen Sklaven und der Baumwolle, den Fluss Mark Twains und William Faulkners, des Jazz und der Bayous, den mythischen, sagenumwobenen Fluss, von dem es hieß, er verkörpere die Seele von Amerika.
Inspirieren ließ sich Jacques Poulain in seinem Roman von einem berühmten Landsmann, dem franco-kanadischen Dichter und Beatnik Jack Kerouac. Nicht von ungefähr trägt seine Hauptfigur denselben Vornamen. Nicht von ungefähr führt auch ihre Reise unter anderem nach St. Louis, der Heimat von William Burroughs, einem anderen Beat-Poeten, und endet im City Lights Buchladen von San Francisco. Das Schicksal des Bruders, das sich den beiden Reisenden wie ein Puzzle zusammensetzt, erinnert in seiner Rastlosigkeit ebenfalls an Kerouac. Der Schlüssel zum Bruder findet sich in einem Foto, auf dem Theo mit einem anderen Beat-Poeten abgebildet ist, Lawrence Ferlinghetti, dem Gründer von City Lights. Während On the Road wegen seiner freizügigen Sexszenen und seines experimentellen Stils zuerst berüchtigt und dann berühmt wurde, wird bei Poulain leserfreundlich konventionell, in kurzen Kapiteln realistischem Stil und braver Harmlosigkeit erzählt. So leserfreundlich, dass auch von dem, worum es Poulain auf seinem Roadtrip noch zu gehen scheint, der amerikanischen Entdecker- und Siedlungsgeschichte auch aus Sicht der indigenen Bevölkerung nachzuspüren, nur in kleinen verdaulichen Happen zu erfahren ist. Nur manchmal blitzen eindrückliche Momente auf, die zeigen, was aus diesem Stoff hätte werden können. Wenn sich etwa die große Heuschrecke und der Schriftsteller auf berührende und zugleich witzige Weise auf der kontinentalen Wasserscheide nahe kommen. Oder wenn es um die Brutalität der US-Armee gegen die Indigenen geht. Oder um etwas so Praktisches wie das Ausbauen einer Kraftstoffpumpe in der Wüste von Nevada.
Das Mädchen nahm sich eine Feststellzange, kroch unter den Bus und klemmte den Gummischlauch ab, der vom Tank zum Motor führte. Sie erklärte Jack, wozu das gut war. Dann schraubte sie die Benzinleitung von der Pumpe und machte sich daran, die Pumpe selbst auszubauen. Sie ging systematisch vor, erklärte jeden Handgriff, und der Mann versuchte, ihren jeweils nächsten Schritt vorauszuahnen und das nötige Werkzeug bereitzulegen. Da sie in der Sonne arbeitete, baute er ihr aus der Flanelldecke ein kleines Vorzelt. Damit sie nicht die ganze Zeit vor dem Motor kauern musste, holte er den gelben Hocker aus dem Bus. In eine große Schüssel hatte er kaltes Wasser gefüllt und von Zeit zu Zeit wischte er ihr die Stirn mit einem feuchten Handtuch ab.
Obwohl Poulain ein außergewöhnliches Paar zusammen mit einer kleinen Katze auf eine vielversprechende Reise schickt, wird das Versprechen nicht eingelöst. So lahm wie der alte Bulli trödelt der Text vor sich hin. Mäßig unterhaltsam geraten die Besuche in Bibliotheken und Museen von Toronto, Detroit oder Chicago, wobei der Eindruck entsteht, der verschollene Bruder sei mehr ein Vorwand, um Infos über Neufrankreich am Mississippi oder die Geschichte der Eingeborenen unterzubringen, bis der Präriesand nicht nur ins Getriebe des Bullis, sondern auch in das der Erzählung rieselt und jede Art von Spannung oder Originalität zum Erliegen bringt. Die korrekte, aber recht blutleere Übersetzung von Jan Schönherr kann das Steuer leider auch nicht herumreißen. Schade. Denn wie gern wäre man der großen Heuschrecke tiefer in die Geschichte der indigenen Völker gefolgt oder dem Schriftsteller in seine ganz eigene Idee von der Sanftheit. Wer etwas über die ersten Siedler erfahren möchte, sollte besser zu Joan Didions Buch »Woher ich kam« greifen.
Antje Strubel über Jacques Poulain, Volkswagen Blues, Hansa Verlag München, aus dem Französischen von Jan Schönherr, 254 Seiten, 23 Euro. Im französischen Bordeaux rettete Ende der 1930er Jahre ein portugiesischer Konsul Zehntausende vor der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Die Hamburger Schriftstellerin Dagmar Vohl widmet eben diesem Konsul ihre neue Romanbiografie. In Portugal wird »Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt« bereits vor seiner Übersetzung diskutiert. Jürgen Deppe hat das Buch gelesen.
Dagmar Vohl erzählt die Geschichte vom Ende her und aus seiner Perspektive. Aristides de Sousa Mendes zieht Bilanz. Portugiesischer Diplomat, unter anderem in Diensten des Diktators Antonio de Oliveira Salazar. Monate vor Sousa Mendes Tod am 3. April 1954. Da ist der stolze Ehrenmann bereits seit Jahren verstoßen, vereinsamt, am Ende verarmt. Dagmar Vohl bringt aber vor allem jenen Sousa Mendes in Erinnerung, der Ende der 1930er Jahre zum Helden wird. Die Bigotterie in seiner Biografie kommt nur am Rande vor.
Es ist ja mein Sousa Mendes, wie ich ihn sehe und wie ich es aus den Quellen herausgelesen habe zwischen den Zeilen. Das darf man nicht verwechseln mit einer Sachbiografie, sondern ich habe eine Romanbiografie geschrieben und habe diesen Mann so in Szene gesetzt, wie ich ihn gefühlt habe.
Alles sitzt als Dorn in meinem Gedächtnis. Ich muss festhalten, was ich erlebt habe, da es sonst in Vergessenheit geraten würde, weil das, was ich tat, was den Menschen, was mir und meiner Familie widerfuhr, für immer ausgelöscht werden soll. Ich werde berichten, als Mitwirkender und als Zeuge, werde Ursachen folgen und Ungeheuerlichkeiten aufzeigen, die mit den Ereignissen in Bordeaux in Zusammenhang stehen, die mein Leben ein Vorher und Nachher teilen.
Bei jenen Ereignissen in Bordeaux, wir schreiben das Ende der 1930er Jahre, ist Sousa Mendes nach Stationen in Britisch-Guayana, Sansibar, den USA und Brasilien in Bordeaux Generalkonsul. Zum Zeitpunkt, als die Welt in Brand gerät.
Der Krieg brach aus. Deutschland fiel in Frankreich ein und besetzte Paris. Und dann hat eine ganz große Flüchtlingswelle begonnen. Alle Menschen strömten nach Bordeaux, um die letzte Möglichkeit zu fliehen wahrzunehmen, nämlich nach Portugal zu kommen.
Hunderte finden sich vor dem Generalkonsulat ein. Tausende. Sie sind aus ganz Europa geflohen, vor Nationalsozialisten und Wehrmachtssoldaten, Juden wie Christen. Sie benötigen ein Visum zur Einreise in Portugal, nur dann dürfen sie Spanien passieren, nur von dort besteht noch Hoffnung auf eine Flucht über den Atlantik. Der portugiesische Diktator Salazar aber will keine Flüchtlinge in seinem Land und verweigert die Visa. Generalkonsul Sousa Mendes dagegen ringt mit sich tagelang. Er hört die Geflüchteten unten vor dem Fenster, er sieht sie auf der Straße warten.
Ich stand mir selbst gegenüber, Auge in Auge. Wer bin ich denn, wenn ich nicht helfe? Fragte ich mich plötzlich. Ein Unmensch, ein herzloser Christusanbeter, ein Heuchler vor dem Herrn. Was wäre, wenn meine Familie fliehen müsste und niemand käme ihr zu Hilfe?
Nach 3 Tagen zähen Ringens mit sich selbst entscheidet sich Sousa Mendes dafür, zu helfen. Gegen die Anordnung Salazars beginnt er wie im Rausch, Papiere für die Geflüchteten auszustellen.
Ich wollte keine einzige Minute mehr verschwenden. Ich unterschrieb Pässe, Pässe, Pässe. Mein Sekretär setzte die Stempel, nicht ohne immer wieder darauf hinzuweisen, in welche Gefahr ich mich durch mein Handeln begäbe.
So rettet der strenggläubige Katholik tausenden Menschen das Leben. Manche sprechen von bis zu 30.000. Sein eigenes Leben ruiniert er damit. Denn Sousa Mendes fällt wegen seines Amtsmissbrauchs bei Salazar in Ungnade, wird des Dienstes enthoben, kaltgestellt.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, mit meinen letzten Möbeln heizen zu müssen. Inzwischen verbrennen wir die Holzvertäfelungen und die Türrahmen. André wirft sie ins Feuer. Ich habe keine Kraft mehr dazu. Draußen wehen eisige Winde.
Dagmar Fohls Kunstgriff, Sousa Mendes selbst über sich berichten zu lassen, bewahrt sie davor, allzu kritisch mit ihm zu Gericht gehen zu müssen, mit dem willigen Anhänger Salazars, der sich erst dann von dem Diktator abwandte, als der ihn fallen gelassen hatte, mit dem bigotten Katholiken, der mit seiner Frau 12 Kinder hatte und sich daneben bis an sein Lebensende eine französische Geliebte hielt, eine deutlich jüngere Frau, mit der er ein weiteres Kind hatte, seiner Gattin, hatte das nie offenbart. Und dann war da noch der versnobte Aristokrat, der außer bei seiner einen Heldentat in Bordeaux wenig Mitgefühl für seine Mitmenschen zeigte. Bei seinem letztlich fast schon manischen Kampf um Rehabilitation ging es ihm dann auch nur am Rande um Gerechtigkeit, sondern in erster Linie um das eigene Ansehen und das Fortkommen seiner Familie.
Es geht ihm sicherlich in ganz großem Maße um seine Existenz und auch um die Existenz seiner Kinder, also seiner Familie, die ja in Portugal überhaupt keine Chance mehr hatten zu arbeiten, viele der Kinder jedenfalls, weil er geächtet war. Und er wollte im Grunde genommen seine Familie rehabilitieren.
So ehrenvoll es ist, an die stille Heldentat des Sousa Mendes zu erinnern, etwas weniger Pathos und dafür etwas mehr kritische Distanz, etwas mehr Gebrochenheit hätten diesem Erinnerungsstück gut getan.
Sagt Jürgen Deppe über Dagmar Fohl, wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Gmeiner Verlag Meßkirch, 220 Seiten, 20 €. Und zuletzt der Aachener Christoph Wenzel hat den 13. Dresdner Lyrikpreis bekommen. Die Jury lobte die Texte Wenzels, Zitat, die in ironischem Ton zugleich Wehmut und Distanz zur ländlichen Peripherie ausdrücken, wie die Stadt Aachen an diesem Dienstag erklärte. Der 41-Jährige betreibe, Zitat, eine klangstarke Provinz- und Heimatkunde, unter anderem rund um Hörde und an der Emscher, erklärte die Jury, der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Corona und die Folgen, Wie überstehen Menschen mit Depression diese Pandemie? Mehr weiß in wenigen Minuten Moderator Ralf Krauter. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.